Heute habe ich eine ganz besondere Frau zu Gast. Eine, die über viele Jahre das Gesicht der Schweiz mitgeprägt hat. Als Bundesrätin, zweimalige Bundespräsidentin und überzeugte Demokratin hat sie gezeigt, dass man in der Politik mit Verstand, Ausdauer und Herz unheimlich viel erreichen kann. Die Rede ist von Simonetta Sommaruga. Es ist mir eine große Freude, Sie gleich bei mir im Studio begrüßen zu dürfen.
Durch die Decke. Der Advanced Podcast mit Alkistis Petropaki. Ein Podcast für Businessfrauen in der Schweiz mit Zahlen, Fakten, Inspiration und mutigen Geschichten.
Frau Sommaruga, herzlich willkommen. So schön, dass Sie da sind.
Ja, danke für die Einladung. Ich bin gerne gekommen.
Sie haben uns einen Gegenstand mitgebracht. Was ist das und was für eine Geschichte hat er?
Dieser Gegenstand, den ich mitgebracht habe, das ist ein Bäumchen, gemacht aus Dingen, die irgendwo gerade zur Hand waren. Es stammt aus Bukarest. Ich habe in meinem ersten Jahr als Bundesrätin Rumänien besucht, zum Thema Frauenhandel. Frauenhandel ist ein blinder Fleck in unserer Gesellschaft. Wenn man nicht hinschaut, dann sieht man ihn nicht. Es ist eine moderne Form der Sklaverei. Und ich wollte hier etwas verändern. Hinschauen, handeln, und zwar gemeinsam handeln. Und deshalb bin ich nach Rumänien gereist und habe dort zusammen mit der Polizei, mit unserer Polizei, aber der rumänischen Polizei auch und gleichzeitig den NGOs, die für den Schutz der Frauen zuständig sind, eine Arbeitsgruppe gegründet. Und ich habe dann Frauen besucht, die Opfer waren von Frauenhandel. Eine der Frauen, die ich besucht habe, die war auch in der Schweiz. Die hat mir erzählt, was sie hier erlebt hat. Sie war total isoliert. Sie wusste nicht einmal, wo sie ist. Sie wurde gezwungen, sich zu prostituieren. Sie ist fast daran zerbrochen. Sie konnte dann fliehen und kam zurück nach Rumänien. Und wir haben dort geschaut, dass sie Schutz findet, dass sie sich wieder überhaupt irgendwie erholen kann, dass die Wunden, die tiefen Wunden wieder heilen können. Und dieses Bäumchen hat sie gemacht und mir geschenkt. Und für mich war das ein Moment, dass eben Kreativität wieder möglich ist, dass man so Menschen auch heilen kann. Und gleichzeitig hat es mir gezeigt in meinem ersten Jahr als Bundesrätin, ich kann handeln, ich kann etwas bewegen, ich will für die Menschen etwas tun. Und das hat mich die ganze Zeit begleitet, dieses Bäumchen.
Ich kann mir vorstellen, es sind natürlich dramatische Geschichten, die kann man sich fast nicht vorstellen, wie schlimm diese Erfahrungen sind, die diese Frauen machen. Sie setzen sich auch extrem dafür ein, dass man Gleichstellung erreicht, auch für Gewalt gegen Frauen. Aber ich möchte zu diesen Themen in einer Sekunde noch kommen. Als erstes möchte ich verstehen, wie das alles angefangen hat. Also Sie sind eine der bekanntesten Politikerinnen in der Schweiz. Was man aber vielleicht nicht so über Sie weiß, ist, dass Sie Musik studiert haben, dass Sie Pianistin sind und dass Sie Konzerte gegeben haben. Warum Musik?
Ja, das war ein Entscheid nach der Matura zwischen Musik, Medizin und Mathematik habe ich mich dann für die Musik entschieden. Mhm. Und gleichzeitig habe ich viel geübt, ja, und Konzerte gegeben. Und gleichzeitig habe ich gespürt, schon als junge Frau, das ist jetzt mehr als 45 Jahre her, dass ich auch etwas machen möchte, das ganz direkt mit den Menschen zu tun hat. Und ich habe mich dann entschieden, in Freiburg im Haus für geschlagene Frauen Nachtdienst zu machen. Einfach dort zu sein. Ich habe dort Frauen getroffen, die geflohen sind vor ihrem gewalttätigen Mann. Und ich habe dort, glaube ich, etwas begriffen, dass eben Gewalt gegen Frauen nicht einfach ihr persönliches Problem ist in ihrer Paarbeziehung, sondern dass das uns als Gesellschaft etwas angeht. Und das hat mir eigentlich die Stimme gegeben, weshalb ich nachher auch in die Politik gegangen bin, weil ich gesagt habe, diese gesellschaftlichen Fragen, die müssen auf den Tisch kommen. Ich will, dass wir darüber sprechen, dass das bekannt ist. Und so habe ich eigentlich meine Stimme gefunden. Und das begleitet mich bis heute.
Mhm. War das eine gute Entscheidung, in die Politik zu gehen?
Ja, sicher war das eine gute Entscheidung. Es gibt aber auch viele andere Möglichkeiten zu handeln, tätig zu werden, sich zu engagieren. Für mich, glaube ich, war es eine gute und die richtige Entscheidung, weil ich in der Politik das machen konnte, was mir ein Anliegen war. Hinstehen für die Menschen, die weniger Glück hatten im Leben als ich. Das habe ich auch beim Konsumentenschutz gemacht. Hinstehen für die Menschen, die übers Ohr gehauen werden, die mit einem sehr kleinen Budget durchkommen müssen. Hinstehen für die Menschen, die eben nicht ihre eigene Stimme erheben können, weil sie die Mittel nicht dazu haben. Und das hat mich in der Politik begleitet und gleichzeitig motiviert, und mein Engagement, das ist eigentlich der Grund meines Engagements.
Und wie hat diese Entscheidung Ihr tägliches Leben verändert? Ich vermute, Sie werden auf der Straße erkannt, vielleicht werden Sie ständig fotografiert, oder wie ist das? Können Sie normal einkaufen gehen zum Beispiel?
Ich kann normal einkaufen gehen, aber ich kann auch gut ein kurzes Gespräch führen vielleicht. Ich war ja eigentlich schon gewohnt. Schon als Konsumentenschützerin hatte man mich gekannt, weil ich dort auch zum Teil ziemlich offensiv die Interessen der Konsumentinnen und Konsumenten vertreten habe. Und ja, dann haben manchmal beim Einkaufen die Leute auch in meinen Einkaufswagen geschaut und haben gesagt, ah, die Frau Sommaruga, die kauft auch Pommeschips. Und sie haben geschaut, ob das saisonales Gemüse ist oder eben nicht.
Okay.
Und natürlich ist man in der Politik sehr exponiert. Und gleichzeitig, denke ich, haben wir in der Schweiz bis heute eine Kultur im Wesentlichen, die auf Respekt beruht. Ich bin viel auch alleine unterwegs, das ist überhaupt kein Problem. Die Leute haben auch ja eine gewisse Diskretion, dass sie einem nicht dauernd ansprechen, aber gleichzeitig auch die Nähe. Als Bundesrätin bin ich oft mit dem Bus zur Arbeit gefahren. Und dann bin ich ins Gespräch gekommen, und ich fand das auch schön für mich, weil da behält man die Bodenhaftung.
Und werden Sie nicht ständig gefragt nach Selfies und Fotos und so weiter?
Ja, also nicht so häufig. Es gibt ab und zu, und ich erlaube mir dann Ja zu sagen, aber vielleicht auch einmal einfach Nein zu sagen, wenn ich gerade keine Lust habe oder in Eile bin oder einfach so.
Jetzt als Bundesrätin haben Sie verschiedene Krisen gemanagt. Also eine davon war die Pandemie. Gab es Momente, in denen Sie gezweifelt haben, und wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, ich habe immer wieder gezweifelt, nicht nur in Krisen. Ich denke, das ist auch gut, wenn man als Politikerin, überhaupt als Mensch ab und zu zweifelt, auch an sich selber zweifelt. Das lässt einem ja dann auch wieder Fragen stellen. Mache ich wirklich das Richtige? Weshalb tue ich das jetzt? Aber klar, wenn man so ja exponiert ist, auch in der Verantwortung steht in dieser Pandemie, auch während der Flüchtlingskrise im 2015, als so viele Menschen aus Syrien nach Europa geflohen sind. Ich war in dieser Zeit in Jordanien in einem Flüchtlingslager an der syrischen Grenze und habe dort gesehen, wie am Abend die Frauen aus Syrien in dieses Flüchtlingslager gekommen sind, mit Kindern, mit ganz wenig Gepäck. Und ich bin dann wieder abgereist, und sie waren eben dort. Und ich erinnere mich einfach an diesen Moment von tiefster Ungerechtigkeit oder vom Gefühl, weshalb kann ich jetzt wieder in mein sicheres Land zurückreisen und Sie müssen dort bleiben. Und das sind schon Momente, wo ich an die Grenze kam, auch emotional. Und gleichzeitig bin ich zurück in die Schweiz und habe mir gesagt, jetzt habe ich noch stärker diese Verantwortung, nicht alle Menschen in die Schweiz zu bringen, aber dafür zu sorgen, dass in diesem Flüchtlingslager zum Beispiel genügend Mittel vorhanden sind, dass man zu den Kindern schaut, dass die Frauen in Sicherheit sind, aber natürlich auch, dass die Flüchtlinge, die bei uns sind, dass sie Chancen haben, in unserer Gesellschaft anzukommen, Sprache lernen, integriert sein. Also mich haben diese Grenzerfahrungen erschüttert und gleichzeitig aber auch gestärkt.
Und in diesen sehr intensiven Momenten, wie finden Sie wieder Ruhe? Haben Sie einen Trick, eine Strategie?
Nein, ich habe keinen Trick. Ich glaube auch nicht, dass es das gibt. Was sicher ganz wichtig sind die Menschen, die man um sich hat in solchen Momenten. Das sind auf der einen Seite die Mitarbeitenden. Ich habe immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich Mitarbeitende habe, die mir widersprechen, die mich in Frage stellen, die wagen, sich zu äußern, einfach um sicher zu sein, dass ich in einem Dialog bleibe und nicht einfach, das ist ja ein falscher Schutz, wenn man Leute um sich herum hat, die einfach immer nur Ja sagen. Mhm. Die machen mich auch nicht besser. Mhm. Aber auch Menschen um sich haben, Familie, Freunde, Freundinnen, die einem einfach gern haben, weil man die Person ist und nicht die Funktion ist. Mhm. Mhm. Und ich habe mir in meiner Zeit als Bundesrätin ab und zu überlegt, werde ich mit dieser Person noch Kontakt haben, wenn ich dann nicht mehr im Amt bin? Und es hat sich eigentlich gezeigt, dass es sehr wenige Menschen gibt, die jetzt nicht mehr Kontakt wollen, weil ich nicht mehr in der Funktion bin. Aber echte Freundschaften, das ist etwas ganz Wichtiges. Oh ja. Es sind dann nur noch wenige Menschen, weil man hat absolut nicht viel Zeit. Aber diese Menschen, die zu einem halten, ob mit oder ohne Bundesratsamt, das ist schon Wahnsinn. Ja,
die sind Gold wert.
Ja.
Macht Politik auch Spaß? Gab es lustige Momente? Haben Sie vielleicht eine Anekdote?
Ja, Spaß vielleicht nicht so häufig, aber natürlich Freude, Erleichterung. Also ich erinnere mich beim Gleichstellungsgesetz, als ich die Lohngleichheit ins Parlament gebracht habe und auch noch eine sanfte Frauenquote habe ich ja auch eingeführt, dann haben meine Leute mir vorher gesagt, mach das nicht. Du kannst da nur scheitern, das wird nie durchkommen. Mhm. Und dann, als wir so eine Abstimmung gewonnen haben mit 94 zu 93 Stimmen im Nationalrat, also das ist schon eine unglaubliche Freude. Man zeigt das dann vielleicht nicht so, weil man ist ja dann Bundesrätin und im Amt. Aber was da abgeht, das ist schon ganz toll. Und vielleicht entgegen dem, was man sich auch in der Bevölkerung vorstellt, auch im Bundesrat hatten wir es ab und zu richtig lustig.
Okay.
Allerdings meistens dann erst beim gemeinsamen Mittagessen. Mhm. Aber ich glaube, diese Momente waren sehr wichtig. Wir sitzen ja einander im Bundesrat in der Sitzung. Und wenn dann die Mitglieder des Bundesrates nach der Sitzung zusammen essen gehen, dann duzt man sich wieder. Und dann darf man auch ein bisschen mal einen Spruch machen, mhm, und etwas sagen und lachen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich als Mitglieder der Landesregierung in Respekt und auch in der Funktion begegnet, aber dass man einander auch als Mensch sieht. Und das ist ja nicht immer genau identisch. Und diese beiden Rollen zu spüren und zu leben, das ist ganz wichtig.
Ja, natürlich. Und natürlich seid ihr auch ein Team. Von dem her kann man, also braucht man solche Momente, um als Team auch zu wachsen. Jetzt, Politik ist eine Männerdomäne. Wie bleibt man als Frau authentisch?
Ja, also ich würde sagen, wegen den Männern muss man nicht aufhören, authentisch zu sein. Aber es ist eine Männerdomäne, sehr männlich geprägt. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man immer wieder auch die Mechanismen durchschaut. Was läuft jetzt gerade ab? Ich erzähle Ihnen ein Beispiel. Ich war damals noch im Ständerat in einer Kommission, in der Umwelt- und Energiekommission, die einzige Frau von 13 Mitgliedern. Und da kam jemand von außen zu einem Hearing und hat begrüßt und hat gesagt, Herr Präsident, geschätzte Männer, geschätzte Herren, nicht geschätzte Männer. Und dann haben alle mich angeschaut und geschaut, ob ich reagiere, wie ich reagiere, ob ich rot werde oder glühe oder ich weiß nicht was. Ich habe dann nichts gesagt und heute denke ich, es wäre die Aufgabe des Präsidenten gewesen, etwas zu sagen. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was mir zunehmend wichtig ist und auch bewusst ist. Gleichstellungsfragen, Chancengleichheit, das ist nicht eine Aufgabe der Frauen. Das ist auch nicht, dass Männer den Frauen irgendetwas zugestehen, sondern das ist eine gesellschaftliche Frage, das ist eine Grundfrage, wie wir miteinander umgehen. Und deshalb ist eben Chancengleichheit nicht eine Aufgabe, wo sich Frauen wehren müssen, sondern wo Männer zum Beispiel sich auch wehren, wenn solche Dinge vorkommen, weil diese Gesellschaft besteht aus unterschiedlichsten Mitgliedern. Und ich glaube, das ist eigentlich eine Aufgabe, die allen ansteht und Deshalb nehme ich diese Gleichstellungsfragen auch nicht mehr einfach so zu mir, sondern ich denke, die Gesellschaft hat hier eine Aufgabe.
Mhm. Absolut richtig, Musik in meinen Ohren. Wie müsste man in so einem Fall reagieren? Also Sie sagen, natürlich ist das eigentlich die Aufgabe des Präsidenten, irgendwie da was zu sagen. Aber als Frau kann man überhaupt da reagieren in so einem Fall?
Also eben, ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Frauen nicht das Gefühl haben, wir müssten alles richtig machen, wir müssten reagieren, wir müssen richtig stellen, sondern dass wir auch, also heute jetzt, das war halt schon vor langer Zeit, heute wäre ich nachher zum Präsidenten gegangen und der hätte gesagt, ich hätte vor dir erwartet, ja, dass du reagierst, um auch die Dinge wieder klarzustellen. Ja. Es gibt auch hier natürlich kein Rezept. Es gibt die Möglichkeit der Frauensolidarität. Die habe ich immer wieder erlebt. Und zwar nicht in der Form, das ist eine falsche Vorstellung, dass Frauen immer die gleiche Meinung haben müssen oder sich nicht widersprechen dürfen. Das ist völlig falsch. Wir können ganz unterschiedliche Meinungen haben, ist auch richtig. Wir sind ja nicht wegen dem gleichen Geschlecht einfach einer Meinung. Aber es gibt vielleicht mal eine Aussage, die halt eine Frau deponiert oder dass wir aufeinander Bezug nehmen. Das ist ja auch etwas, was häufig passiert, gerade in Gruppen, dass Männer auf Männer Bezug nehmen und niemand auf Frauenäußerungen Bezug nimmt. Da können Frauen schon ein Gegengewicht geben. Aber ich muss schon sagen, ich denke, wir sind heute eigentlich schon sehr viel weiter. Also wenn ich mich erinnere, eben meine Zeit im Ständerat vor 15 Jahren, wir sind heute echt an einem anderen Ort. Und das freut mich natürlich auch ungemein.
Ja, ich bin einverstanden. Jetzt Gleichstellung ist eines Ihrer Themen. Auch Gewalt gegen Frauen ist es auch ein Thema, für Sie sich stark einsetzen, ein sehr schwieriges Thema. Jetzt Gewalt ist so ein schleichender Prozess, oder? Wo beginnt sie? Also wann beginnt ein Verhalten übergriffig zu werden?
Ja, es gibt nicht diese eine Handlung oder dieses eine Wort, das dann Gewalt ist, sondern Gewalt beginnt ja häufig mit Abwertung, dass man Witze macht über jemanden oder dass man Frauen eben zum Beispiel auf ihr Äußeres reduziert. Mir fällt zum Beispiel auf, dass man bei Frauen häufig schreibt, sie seien intelligent. Dann denke ich immer, ja, also ist im Fall nichts Besonderes. Also schön, wenn jemand intelligent ist, aber ist das nicht für Frauen irgendeine besonders erwähnenswerte Eigenschaft. Gewalt beginnt eben sehr subtil. Und letztlich ist eigentlich die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen, das öffnet oder ja, eröffnet den Boden auch, um dann eben abzuwerten, weil sie eben nicht den gleichen Wert haben. Und Abwertung kann dann sich stärker äußern mit Verhalten von Machtausübung, Dominanz. Und dann beginnen Formen von Gewalt dann zum Teil einfach stärker oder heftiger zu werden, bis hin dann zu diesen schrecklichen Frauenmorden, die ja gerade in diesem Jahr in der Schweiz eine Höhe angenommen haben, die es in den letzten Jahren nicht mehr gegeben hat. Und wir wissen ja, dass Frauenmord, also die sogenannten Femizide, wenn Frauen ermordet werden durch ihren Partner oder Ex-Partner, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist. Bis es so weit kommt, ist in den meisten Fällen geht ein jahrelanger, eine Spirale von Gewalt voraus. Und darüber sprechen wir noch zu wenig, aber immerhin, jetzt würde ich sagen, ist das Thema doch auch in der Öffentlichkeit angekommen. Und das ist ganz wichtig, dass wir darüber reden, weil das geht uns alle an.
Sie haben von dieser Spirale der Gewalt gesprochen. Das wären eigentlich Warnzeichen. Warum werden sie übersehen oder werden sie ignoriert?
Ja, ich denke, es gibt so subtile Formen von Ungleichheit in unserer Gesellschaft, die ich vielleicht nicht als Gewalt taxieren würde, aber ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, wo Frauen heute in der Schweiz weniger Lohn bekommen, nur weil sie Frauen sind. Ich meine, da muss man sagen, was ist das für ein Frauenbild? Oder was steckt dahinter? Was sind das für Vorurteile, für Stereotypen, dass man offenbar dazu kommt, vielleicht nicht einmal bewusst, aber unbewusst, dass Frauen für die gleiche Tätigkeit bei gleicher Ausbildung, gleich langer Berufsdauer weniger Lohn bekommt. Und ich denke, diese Ungleichbehandlung, das ist natürlich der Boden, auf dem Gewalt nachher wächst. Und die frühen Formen, die kennen wir alle, diese kleinen Übergriffe. Ich sitze im Bus, der Mann neben mir spreizt die Beine, nimmt mehr als seinen Sitz. Mhm. Und da muss ich entscheiden, gehe ich jetzt ein bisschen zur Seite, aber dann weiche ich eigentlich oder bleibe ich dort oder stehe ich auf. Es ist unangenehm. Es sind diese kleinen Dinge, die alle Frauen, ich denke, alle Frauen kennen, die uns dann eigentlich Dinge zumuten, bei denen Männer sich das einfach gar nicht überlegen müssen.
Ja, das ist richtig. Und bevor wir weiter darüber sprechen, wollen wir ein paar Eindrücke gewinnen, wie es in den Medien dazu klingt. Lena Schwertzmann vom Advanced Team hat sie für uns zusammengestellt.
Medien in der Schweiz diskutieren momentan sehr deutlich darüber, dass Gewalt, insbesondere gegen Frauen, als strukturelles und politisches Problem wahrgenommen wird. Also nicht nur als Summe von Einzelfällen. In Kommentarspalten und Stellungnahmen von Organisationen wird häufig kritisiert, dass Politik zu wenig Geld in Prävention, Schutzunterkünfte und Beratungsangebote investiert. Neben klaren Forderungen nach deutlich mehr finanziellen Ressourcen, klareren Gesetzen und besserem Opferschutz findet man auf der anderen Seite auch das sogenannte Victim Blaming. Das heisst, man gibt Schuld den Opfern und kritisiert das Problem als übertrieben. Die Haltung ist gemäss Fachstellen kulturell nach wie vor sehr stark in der Schweiz verbreitet. In einem aktuellen Interview mit einer Fachberaterin zu häuslicher Gewalt auf watson.ch klingt das zum Beispiel so. Wenn sie mich nicht provoziert hätte, hätte ich nicht so reagieren müssen. Oder ein anderer Kommentar. Wer besoffen mit einem Typen nach Hause geht und dann behauptet, vergewaltigt worden zu sein, trägt eine Mitschuld. Und abschließend noch ein Kommentar, der sehr typisch ist für die Debatte rund um häusliche Gewalt. Die Frauen übertreiben. Vieles ist einfach Streit in der Beziehung. Das regelt man in der Familie und trägt es nicht vor Gericht.
Eine Meinung, die mich immer wieder schockiert, ist dieses, die Frauen sind selber schuld. Oder die Frauen provozieren quasi die Gewalt. Was sagen Sie dazu?
Ja, ich denke, diese Aussagen, die ich auch kenne übrigens, zeugen eigentlich davon, dass wahrscheinlich in der Gesellschaft ein größerer Wandel stattfindet, dass Männer auch verunsichert sind. Man hört ja manchmal, ich weiß nicht einmal mehr, was ich darf. Darf ich noch in den Mantel helfen oder nicht? So wie wenn dann schon irgendein Gewitter losgeht. Diese Verunsicherung führe ich darauf zurück, dass die Frauen eben, gerade ich würde sagen, in den letzten 10 Jahren sehr viel erreicht haben. Frauen sind präsenter in der Öffentlichkeit. Frauen prägen die Debatte. Also, dass wir über Gewalt an Frauen sprechen, das war vor wenigen Jahren eigentlich kaum vorstellbar. Dass häusliche Gewalt eben nicht mehr Privatsache ist, sondern dass das ein gesellschaftliches Problem ist. Und das verunsichert. Und das ist auch gut so. Und ich verstehe auch die Verunsicherung. Und es ist auch gut, wenn man sich eben nochmals überlegt, was mache ich jetzt vielleicht auch als Mann? Ist das angemessen? Wie kommt das an? Dass vielleicht ein Mann auch mal nachfragt, wie ist das für dich? Und dann kann man ja fragen und die Antwort kommt dann. Also ich denke, diese Verunsicherung hat wirklich auch damit zu tun, dass wir zum Beispiel heute auch sehr viel gut ausgebildete Frauen haben, die sich äußern, dass wir Frauen, immer mehr Frauen haben, die auch unabhängig sind, ökonomisch, finanziell oder zumindest viel weniger abhängig als noch vor einigen Jahren. Die sind natürlich auch wählerischer. Und ich glaube, diese Verunsicherung führt dann dazu, dass man versucht, das alles dem Gegenüber zurückzuzahlen. Mhm. Und ich glaube, diese Grundhaltung, da darf man sich einfach nicht beirren lassen. Ja, kann man sagen, ja, du kannst ja fragen, wenn du unsicher bist, ob das für mich okay ist. Und ich sage es dann schon gerne. Ich glaube, das gibt interessante Gespräche. Ich würde mich da nicht allzu sehr beunruhigen. Allerdings müssen wir dranbleiben, weil ich sehe auch in den Medien, es gibt jetzt eine Veränderung in der Berichterstattung, aber Medienschaffende waren natürlich auch jahrelang geprägt von dieser Art. Also eben, man hat nicht von Frauenmorden, von Femizid gesprochen, sondern Familienproblemen. Mhm. Also diese Verharmlosung von Gewalt, dieses Wegschauen, auch diese Tabuisierung von Gewalt, das verändert sich jetzt. Und da müssen alle auch ein bisschen lernen, wie man damit umgeht. Und ich glaube, wir haben hier gute Möglichkeiten, ins Gespräch zu kommen und ins deswegen aber nicht beeindruckt zu lassen.
Mhm. Und es ist eine sehr positive Tendenz, genau. Was braucht es, was müsste die Politik tun, damit Frauen rechtzeitig Hilfe bekommen?
Ja, also wir haben natürlich eigentlich ein Opferhilfegesetz in der Schweiz. Es gibt auch einen Aktionsplan zur Gewalt gegen Frauen, also Maßnahmen, eine ganze Reihe von Maßnahmen, mhm. die in der Schweiz natürlich zum Teil auf Ebene Bund gemacht werden müssen, zum Teil auf Ebene Kantone, auch Gemeinden, Städte sind gefordert. Also die Anzahl Schutzplätze ist sicher mal etwas absolut Elementares. Und dass es heute noch Kantone gibt, die kein Frauenhaus haben oder keine mhm. eigenen Schutzplätze, muss ich schon sagen, das ist eigentlich unerhört. Weil man weiß, wenn Gewalt im Spiel ist, gerade wenn auch Kinder da sind, dann eilt es, dann kann man nicht sagen, ich komme dann in 3 Wochen wieder vorbei, oder? Mhm. Also die Ressourcen sind absolut zentral. Ich denke, die Änderung des Sexualstrafrechts im letzten Jahr durch das Parlament, wo man wirklich mal den Begriff Vergewaltigung so definiert hat, dass er auch den Tatsachen näher kommt, der realen Situation näher kommt, war wichtig. Und ich stelle schon fest, auch da gab es noch im Parlament Mitglieder, die dagegen waren. Also die wollten weiterhin einen Vergewaltigungsbegriff, wo nur Vergewaltigung ist, wenn die Frau sich wirklich mit Händen und Füßen gewehrt hat. Und dabei wissen wir ja, dass die Situationen unter Umständen völlig anders sind. Ja. Jetzt diskutiert das Parlament über mehr Geld für Kinderunterstützung, also externe Familienbetreuung. Etwas ganz Wichtiges. Ich glaube, wir müssen immer wieder schauen, Gleichstellung, Chancengleichheit und Gewalt, das hat ganz direkt etwas miteinander zu tun. Also Gleichstellung verhindert Gewalt. Das ist ja auch eine Kampagne, die jetzt läuft vom Bund. Ganz mhm. wichtig, sich immer wieder bewusst zu sein. Und natürlich im März kommt die Abstimmung über die Individualbesteuerung. Jetzt sagen Leute, ja, was hat die Individualbesteuerung mit Gewalt gegen Frauen zu tun? Sie hat damit zu tun, dass Frauen mehr Anreize haben oder Paare, Familien mehr Anreize haben, dass sie beide erwerbstätig sind, dass nicht noch man bestraft wird, wenn beide einer Erwerbsarbeit nachgehen und dann auch noch Kinder haben. Und dieser Anreiz ist gerade auch für die Frauen, für die echte Gleichstellung von zentraler Bedeutung. Also ich würde sagen, politisch läuft einiges. Noch nicht genug, aber das wissen wir Frauen. Wir müssen immer dran sein, immer stoßen. Aber wir können auch einiges bewegen.
Mhm. Sie haben jetzt etwas sehr Interessantes gesagt. Gleichstellung verhindert Gewalt. Können Sie uns das mehr erklären?
Ja, Gewalt ist ja eigentlich die Folge der Ungleichbehandlung. Mhm. Diese Abwertung eben von Frauen, diese unterschiedliche Wahrnehmung, die Tatsache, dass Frauen heute immer noch den größeren Teil der unbezahlten Arbeit leisten, die Tatsache, dass Frauen viel häufiger im Tieflohnbereich tätig sind. Das zeigt, dass hier gerade auch ökonomisch gesehen, aber das hat ja dann auch Auswirkungen auf die Gesellschaft, dass Frauen auch ökonomisch gesehen immer noch am kürzeren Hebel sind. Mhm. Plus, dann bekommen sie noch weniger Lohn, nur weil sie eine Frau sind. Also da haben wir eine Ausgangslage, die eben eine Ungleichbehandlung in der Gesellschaft hat. Und Ungleichbehandlung ist der Boden für Gewalt. Und gleichzeitig ist aber umgekehrt auch die Gewalt die Ursache für diese Ungleichbehandlung. Wenn Sie zu Hause Gewalt erleben oder wenn Sie als Kind, als Mädchen Gewalt erleben, dann haben Sie in Ihren Entwicklungsmöglichkeiten einfach eine viel größere Hürde, als wenn Sie keine Gewalt erleben. Deshalb müssen wir alles dafür tun, dass gerade auch Kinder, Mädchen, Frauen, diese Gewalt nicht erleben, weil das ihnen auch mehr Chancen gibt, sich im Leben zurechtzufinden und nicht vor solch großen Hürden stehen, die sie zuerst noch überwinden müssen.
Also Ungleichheit, das ist eigentlich das, wogegen wir kämpfen müssen. Und trotzdem, seit dem Regierungswechsel in den USA, hat sich der Wind im öffentlichen Narrativ stark gedreht. Gleichstellungsinitiativen werden zum Beispiel nicht mehr als notwendig gesehen. Warum sind sie trotzdem wichtig? Was passiert, wenn wir nichts tun?
Ja, ich halte diese Backlash-Bewegungen, sagt man ja aus den USA, aber auch in anderen Staaten sind sie feststellbar, eigentlich vor allem als Reaktion auf die großen Erfolge, die die Frauen in den letzten Jahren gehabt haben und jetzt noch haben. Gerade auch, indem sie sich zum Beispiel viel besser mobilisieren können. Also da können Frauen sich zusammenschließen und auch Macht ausüben. Ich denke gerade auch, die bessere Ausbildung von Frauen, die Situation, dass eben heute mehr Mütter auch berufstätig sind, damit auch ein Stück weit ökonomisch unabhängig oder unabhängiger sind. Also da hat sich viel verändert. Und diese Backlash-Bewegung ist aus meiner Sicht wirklich jetzt halt der Versuch einer Reaktion, das wieder zurückzudrängen. Und interessanterweise oder leider oder bekannterweise geht es meistens zuerst gegen den Körper der Frauen. Also die Abtreibungsfrage wird wieder hochgespielt. Es geht eigentlich immer wieder zuerst darum, den Körper der Frauen einzuschränken. Die Kopftuchthematik wird hochgespielt. Man versucht, Frauen gegeneinander auszuspielen. Also der Körper der Frau ist eigentlich immer der erste Schritt, um wieder Frauen einzuschränken. Aber ich glaube, da sind jetzt die Ausgangslagen wirklich anders. Und Frauen lassen sich auch nicht mehr einfach so auseinanderdividieren. Wir können durchaus streiten, aber nicht, indem wir dann einander schwächen, sondern indem wir ja eine Diskussion führen. Das ist auch gut so. Aber nicht, dass man uns einfach divide et impera.
Genau, Sie haben vorher über die Lohngleichheit auch gesprochen. Sie engagieren sich auch für das Thema sehr stark. Seit 2024 sind Sie die Präsidentin der Equal Salary Foundation. Und gleich möchte ich noch ein paar Fragen zu diesem Thema stellen. Aber bevor wir unsere Diskussion hier vertiefen, hören wir uns doch ein paar der zentralen Fakten zum Thema Lohngleichheit an. Alexandra Riener aus dem Advance Team hat sie für uns zusammengestellt.
Über die Gesamtwirtschaft betrachtet lag die Lohndifferenz zwischen Frauen und Männern 2024 bei 8,4%. Damit verringerte sie sich um einen Prozentpunkt gegenüber 2022. Die geschlechterspezifischen Lohndifferenzen lassen sich teilweise durch unterschiedliche Profile, zum Beispiel Bildungsniveau oder Alter, oder auch unterschiedliche Tätigkeiten und Verantwortungsniveaus erklären. Hinzu kommt die strukturelle Lohndifferenz, betrachtet man die Verteilung von Frauen und Männern in hoch- bzw. tief bezahlte Branchen und Berufe. Dabei ist der Männeranteil in den hochbezahlten Bereichen überproportional hoch. In der untersten Ebene der Lohnpyramide mit einem Vollzeitbruttolohn von weniger als 4.500 Franken liegt der Frauenanteil bei 62%. Umgekehrt sind es bei den Arbeitnehmenden mit einem Gehalt von mehr als 16.000 Franken pro Monat rund 75% Männer. In Kombination führen diese Faktoren zur Lebenseinkommenslücke. Trotz des Fortschritts in der Bildung und der wirtschaftlichen Entwicklung verdienen Frauen, die ähnlich qualifiziert sind wie ihre männlichen Kollegen, während ihres gesamten Erwerbslebens 43% weniger. Im internationalen Vergleich liegt die Schweiz damit auf den hinteren Rängen. Diese Faktoren kumulieren sich im Alter und führen dazu, dass in der Schweiz 67% der Rentnerinnen finanziell abhängig sind.
Also, was mich immer wieder schockiert, ist diese riesige Einkommenslücke. Wie entsteht dieser Unterschied?
Ja, also erstens die Lohnungleichheit, wo Frauen, wie wir gehört haben, eben für die gleiche Arbeit weniger Lohn bekommen, nur weil sie Frauen sind. Also es geht hier nur um den unerklärbaren Unterschied. Es gibt auch Unterschiede, die man erklären kann, selbstverständlich. Das beginnt damit. Dann zweitens, ich denke, Frauen sind sich doch häufig zu wenig bewusst, wenn sie Mütter werden oder eine Familie gründen, und dann in der Arbeit zurückstellen, mehr als der Vater der Kinder, dass sich das langfristig auf ihr Leben auswirkt. Kinder sind ja während vielleicht 15 Jahren bestimmend, sag ich mal, also sie sind auch nachher noch wichtig, selbstverständlich, aber bestimmend. Und das ist ja in einem ganzen Berufsleben eigentlich dann nicht eine so lange Zeit. Und diese Erwerbstätigkeit hat eben auch Auswirkungen auf die Renten. Also das ergibt dann insgesamt einen Gap, der wirklich beträchtlich ist. Plus, dass Frauen häufig oder eben stärker vertreten sind in der unbezahlten Arbeit, dass sie dort einen größeren Anteil leisten. Und diese Ausgangslage, daran hat sich immer noch relativ wenig geändert. Auch wenn jetzt häufig Männer oder Väter jetzt einen Papi-Tag machen, das ist eine sehr gute Entwicklung. Aber mit einem Papi-Tag ist eben diese gleiche Verantwortung oder diese Verteilung der Verantwortung, gerade wenn man eine Familie gründet, natürlich noch nicht gemacht. Und ich staune eigentlich, wie häufig, dass das heute auch bei jungen Familien noch vorkommt, also diese Situation. Und was ich, um jetzt nicht immer den Frauen den Schuh zuzuschieben und sagen, sie müssten halt schauen und sie müssten halt sprechen. Ich staune schon auch, wie viele Männer nicht einmal wagen, an ihrem Arbeitsort zu sagen, ich möchte gerne reduzieren oder eben ich kann dann am Morgen erst um 8 Uhr im Büro sein. Nicht einmal wagen, weil sie merken, dass sie in ihrem Umfeld, beim Chef oder auch bei den Kollegen, der Berufskollegen, eher schwächt und eher disqualifiziert. Erstens, ja, hat er dann keine Ambitionen, will er nicht aufsteigen, bis hin zu, hat er nichts Gescheiteres zu tun, als Windeln zu wechseln. Also es sind keine Prestigearbeit und Männer reagieren sehr stark, wenn sie spüren, dass sie da einen Prestigeverlust haben. Mhm. Wenn Frauen Windeln wechseln, dann ist das so etwas zwischen normal und ja, bitteschön, das gehört ein bisschen zu ihnen. Und da, diese große Gap, da glaube ich, da müssten wir Männer dazu bringen, sie unterstützen, aber auch unsere Erwartung formulieren, dass sie halt diese Veränderung auch an ihrem Arbeitsort einbringen. Und da, glaube ich, haben wir noch ein Stück Arbeit vor uns.
Mhm. Wie macht man so etwas? Wie bringt man Männer dazu, diesen Teil der Verantwortung zu übernehmen?
Ja, bei den Frauen hat man ja immer gesagt, Frauen brauchen Vorbilder. Mhm. Und sogar meine Generation, also ich habe jetzt junge Frauen, die sagen, ja, sie waren unser Vorbild. Wir hatten, ja, wenn ich denke, in meiner Zeit, es gab ja damals noch keine Bundesrätin, mhm. oder? Also die Frauen haben ja auch erst seit 50 Jahren, gut 50 Jahren, das Stimmrecht überhaupt. Mhm. Also man hatte wenig Vorbilder. Aber Männer haben praktisch keine Vorbilder als Väter, die sich um ihre Kinder kümmern. Und Männer brauchen auch Vorbilder, um etwas im Kopf zu verändern. Mhm. Und diese Vorbilder, die müssen geschaffen werden. Und da haben auch Männer ein Stück weit eine Verantwortung, dass jetzt eben einige von ihnen Vorbildfunktionen übernehmen, die dann von Jüngeren auch kopiert werden. Und das ist, glaube ich, die Veränderung. Es gibt sie. Und es gibt auch Paare, die wirklich tolle Modelle leben, die auch sehr aufschlussreich sind, die, glaube ich, auch sehr befriedigend sind für beide. Diese Vorbilder, die gibt es, aber sie sind natürlich noch sehr selten.
Jetzt, die Zahlen zeigen, dass es tatsächlich eine Lohndifferenz gibt. Wenn ich aber mit Firmen spreche, was ich oft höre, ist, Lohndifferenz ist kein Thema mehr, sie sei erreicht, also die Lohngleichheit. Stimmt das aus Ihrer Sicht?
Ja, also wenn Sie die Statistik gehört haben, dann stimmt das vielleicht bei denen, die das gerade selber sagen, aber dann bei allen anderen nicht. Mhm. Ich bin ja häufig in Kontakt auch mit Firmenchefinnen und Chefs im Zusammenhang eben mit der Stiftung Equal Salary, die sich ja für Zertifikate im Lohngleichheitsbereich einsetzt. Und ich habe noch nie einen Firmenchef gesehen oder erlebt, der gesagt habe, ich diskriminiere die Frauen in meinem Betrieb beim Lohn bewusst. Mhm. Eigentlich alle sagen mir, also ja, ich will das nicht, ich kümmere mich darum, ich will faire Bedingungen, Gerechtigkeit ist für mich absolut zentral. Und dann sage ich jeweils, don't pretend it, prove it. Also behaupte das nicht nur, sondern beweise es. Mhm. Und da braucht es dann halt eine externe Stelle, die kommt, die hinschaut, die die Zahlen wirklich anschaut. Und ich habe schon wunderbare Situationen erlebt, wo dann ein Firmenchef gesagt hat, ja, er hat bei mehreren Löhnen in seinem Betrieb gesehen, dass dort eben diese Lohngleichheit nicht eingehalten ist. Und das Schönste ist, wenn dann einer sagt, ich bin froh, habe ich das herausgefunden. Weil jetzt kann ich meinen Mitarbeitenden sagen, schaut, ich habe hingeschaut. Mhm. Und ja, wir hatten 3 Fälle oder vielleicht 5, wo das nicht gut ist. Ich korrigiere das jetzt. Und er hat gesagt, und dann haben sie am Schluss, als sie das Zertifikat bekommen haben, hat er noch ein Fest gemacht. 500 Mitarbeitende, also eigentlich eine total positive Sache, weil nur sagen, bei mir ist die Lohngleichheit eingehalten, ohne dass man es überprüft hat, muss ich Ihnen sagen, das glaube ich heute niemandem mehr, weil sonst hätten wir ja diese Statistik nicht, mhm. Dass eben diese unerklärbaren Lohnunterschiede bis heute existieren.
Ja, don't pretend it, prove it. Das gefällt mir sehr gut, das werde ich in der Zukunft auch so benutzen. Was kann die Politik tun? Also welche Rahmenbedingungen müssen wir schaffen, damit wir zur Lohngleichheit kommen?
Eigentlich steht es ja seit über 40 Jahren in der Bundesverfassung. Eigentlich müsste man nicht etwas tun, sondern es müsste schon lange so sein. Als ich als Justizministerin diese obligatorischen Lohnkontrollen eingeführt habe für große, also für Firmen mit über 100 Mitarbeitenden, es sind da nicht alle betroffen, war die Meinung, dass eben diese Überprüfung gemacht wird. Das Parlament hat dann eben zum Teil mit 94 zu 93 Stimmen Ja gesagt bei diesem Gesetz, allerdings keine Sanktionen. Mhm. Also wenn jemand diese Überprüfung nicht macht, oder wenn jemand die Überprüfung macht und die Lohngleichheit ist nicht eingehalten, dann passiert mal grundsätzlich nichts. Das ist natürlich sehr unbefriedigend, aber damals war es das Maximum, was man überhaupt politisch durchbringen konnte. Jetzt hat man in der Zwischenzeit nach 4 Jahren, nachdem dieses Gesetz in Kraft ist, angeschaut, wo steht man heute und hat gesehen, dass fast die Hälfte der Firmen diese Überprüfung einfach nicht machen. Oder nicht korrekt machen. Und ja, ich glaube, jetzt ist halt wahrscheinlich die Politik schon wieder gefragt. Also wenn man ein Gesetz macht und fast die Hälfte futtiert sich darum, ja. Und ich meine, es geht um einen Verfassungsauftrag, ja. Dann stimmt etwas nicht. Ich bin jetzt aber nicht mehr in der Politik, ich habe mich so entschieden. Und mit der Stiftung Equal Salary haben wir einen anderen Weg vorgeschlagen oder eine andere Möglichkeit, indem man eben freiwillig ein solches Zertifikat macht und einverstanden ist, dass da auf wissenschaftlicher Basis jemand diese Lohnstrukturen anschaut, durchleuchtet und gleichzeitig auch schaut, wie die Chancengleichheit ist, also Gleichbehandlung auch bei der Einstellung, bei der Beförderung, bei der Weiterbildung. Und ich denke, letztlich sind es auch diese Kriterien, die eine gute Stimmung, eine gute Kultur in einer Firma schaffen können, wenn die Mitarbeitenden wissen, hier wird man bei der Beförderung, bei den Boni, wie man miteinander umgeht, bei der Weiterbildung, hier sind faire Chancen, gleiche Chancen für alle. Und von daher bin ich sehr überzeugt, dass man mit diesem Zertifikat für die Firma, für die eigene Firma, aber auch für das Image der Firma viel erreichen kann.
Mhm. Lohngleichheit, auch finanzielle Eigenständigkeit ist die Basis für Gleichstellung auch. Was für einen Rat haben Sie für junge Menschen, besonders für junge Frauen? Was müssten sie tun, damit sie nicht in finanzielle Abhängigkeit kommen?
Ja, also wir haben das heute besprochen, dass Frauen eben häufig in Tieflohnsegmenten arbeiten. Ich denke, muss man eigentlich nicht den Frauen sagen, sie sollen nicht mehr Kindergärtnerin oder Verkäuferin oder Pflegerin werden. Wir brauchen ja diese Mitarbeitenden überall, auf allen Stufen, dringend. Aber dass man dafür sorgt, dass dort auch die Arbeitsbedingungen, auch die Löhne so sind, dass sie auch der Verantwortung gerecht werden. Und da glaube ich schon, da haben wir zum Teil gerade auch ein bisschen immer noch in unserer Gesellschaft die Sicht, wenn man zum Beispiel mit kleinen Kindern arbeitet, dann ist das Tieflohnarbeit, das wird als weniger verantwortungsvoll angeschaut. Und eigentlich ist das total absurd, weil ich meine, wenn Sie mal ein Kleinkind in den Armen gehabt haben und sehen, also die totale Abhängigkeit dieses kleinen Menschen und die Verantwortung, dass es diesem kleinen Menschen gut geht, dann denke ich manchmal, ist eigentlich absurd, dass man denkt, das ist weniger Verantwortung, weil der Mensch klein ist. Diese Dinge sind, glaube ich, müssen wir aber alle mit überlegen. Das genügt nicht, dass nur Frauen jetzt diese Überlegungen machen. Und das Zweite ist schon, dass ich denke, dass Frauen und Männer eben beide gleichzeitig dafür sorgen, dass diese Chancengleichheit verbessert wird. Und es gibt viele Männer, und ich glaube, gerade auch in der Familienaufteilung, in der Familienarbeit ist es nicht so, dass Männer grundsätzlich das nicht machen möchten, aber dass sie eben bis heute wenig Anreize haben, wenig Vorbilder haben. Und ich plädiere wirklich dafür, dass es jetzt auch von den Großvätern, von den Firmenchefs, von Abteilungsleiter, zum Beispiel, die eben Teilzeit arbeiten, also Vorbilder, die zeigen, ich schaffe es, auch in einer verantwortungsvollen Stelle, Beruf und Familie zusammenzubringen. Und es ist für mich als Mann, als Vater, nicht einfach ein Entweder-Oder. So wie es für Frauen auch nicht ist. Ich glaube, diese Veränderung muss jetzt auch von der Seite der Männer kommen. Und Frauen können da ihre Partner, Väter, Söhne auch ein bisschen motivieren.
Wir haben quasi als Frauen 50% von der Menschheit oder die Möglichkeit, unsere eigenen Söhne in diese Richtung zu erziehen. Jetzt, wenn Sie auf Ihre eigene Laufbahn zurückblicken oder blicken. Gibt es eine Erkenntnis, die Sie gern früher gehabt hätten?
Ja, ich weiß nicht, ob man das schon früher kann, aber etwas, was ich wirklich gelernt habe und worüber ich sehr froh bin, ist das Vertrauen in die kollektive Intelligenz. Aha. Das ist etwas, das muss man vielleicht ein paar Mal erfahren, dass eben eine Gruppe von Menschen, wenn mehrere Menschen zusammen sind, mit unterschiedlichem Hintergrund, mit unterschiedlicher Sichtweise, Erfahrungen, dass wenn sie zusammen etwas erschaffen oder kreieren oder erforschen, dass das besser ist, als wenn das jemand alleine macht. Und das hat auch ein bisschen mein Führungsverständnis dann geprägt. Also so diese Sicht auf die Führung, also wenn man eine Führungsposition hat, ich gehe voraus, ihr folgt mir, dass das eigentlich auch für die Sache keine gute Idee ist. Und ich habe wirklich diese Erfahrungen gemacht, auch im Bundesrat, gerade zum Beispiel in der Pandemie, wo wir ja uns unter größten Druck finden mussten oder Entscheide fällen mussten. Ich war immer froh, wenn wir unterschiedliche Meinungen hatten. Aber diskutiert haben, alle haben sich eingebracht. Nicht einfach jemand hat geschwiegen und die Faust im Sack gemacht. Nein, es haben sich alle auch exponiert. Aber am Schluss, wenn wir dann Entscheide gefällt haben, dann muss ich sagen, die waren besser als jemand alleine von uns diesen Entscheid hätte fällen können. Und ich glaube, gerade auch in der Pandemie, zu Beginn auf jeden Fall, hat die Bevölkerung gespürt, das sind 7 Menschen, das sind wahnsinnig wenige, die sind auch total gefordert, aber die tauschen sich aus, die reden miteinander, die sind im Gespräch und die haben zusammen etwas entwickelt für dieses Land. Und dieser Mittelweg, den wir ja dann versucht haben zu gehen, ich glaube, das war Ausdruck von dem, dass in einem Gremium eben es eine Intelligenz gibt, eine kollektive Intelligenz, die besser ist, als was ein einzelner Mensch tun kann.
Das klingt natürlich sehr gut. Kollektive Intelligenz, die entsteht durch die Unterschiede und die unterschiedlichen Fähigkeiten, die jedes Mitglied des Teams mitbringt. Und das bringt uns sehr schön zu meiner letzten Frage. Frau Sommaruga, was ist Ihre Empfehlung? Was sollten wir alle tun, damit wir Gleichstellung in der Schweiz so schnell wie möglich erreichen?
Oh, wenn ich das mit einem Rezept sagen könnte, würde ich es gerne tun. Ich glaube, das sind schon große gesellschaftliche Veränderungen. Aber vielleicht das Schöne daran ist, dass wir alle gewinnen können. Alle können gewinnen, wenn Fairness, wenn Chancengleichheit wirklich als oberstes Prinzip gilt, dann haben alle etwas zu gewinnen. Und ich glaube, mit dieser Vorstellung kann man auch sehr positiv an diesem Thema dranbleiben und auch andere mitnehmen und überzeugen. Und das ist das, was wir in Zukunft weiterhin tun.
Sehr schön. Also alle haben etwas Positives davon. Frau Sumaruga, herzlichen Dank für dieses inspirierende Gespräch.
Ich danke Ihnen. Merci.
Und euch da draußen, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.
Das war der Advance Podcast mit Alkistis Petropaki. Weitere Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Alles weitere zu Advance gibt's online unter weadvance.ch, auf Instagram unter @weadvance.ch und auf LinkedIn.